Ja, liebe Geschwister, ich bin gesundheitlich etwas angeschlagen und auch meine Stimme ist nicht sehr gut und ich hoffe, dass es geht und ihr meldet euch, wenn es nicht mehr verständlich ist. Wir haben vor dem Küchenfenster einen herrlichen Kirschbaum und mir scheint, dass er jeden Tag nun in den letzten Tagen noch heller strahlte im sanften Licht des Morgens und dass es jeden Tag noch schöner wird. Ich weiß nicht, wie es euch geht. In so Situationen denke ich, das ist der schönste Frühling, an den ich mich erinnern kann. Aber wisst ihr, an was es mich eigentlich erinnert? Wie langmütig unser Gott ist. Diese Menschheit hat diese unbeschreibliche Herrlichkeit nicht verdient. Diese unübertreffbare Schönheit der Schöpfung. Sie schlägt täglich aus gegen diesen Gott in sein Angesicht. Und wenn der Herr Jesus heute auf der Erde wäre, das Erste, was sie tun würden, sie würden ihn umbringen. Christen wären an vorderster Front, ihn umzubringen. Diesen Jesus, dieser Bibel, nicht den heutigen Jesus. Nein, den bringen sie nicht um. Der feiert mit ihnen Partys, hat es cool mit ihnen. Den feiern sie. Praise Nights und was auch immer. Aber den Jesus der Bibel, den würden sie sofort umbringen. Genau wie die Juden und die Römer damals. Und darum erinnert mich diese Herrlichkeit in der Natur so an Gottes Langmut, der nicht will, dass auch nur einer verloren geht. Aber es ist nicht das Ende. Hinter der Realität, wenn wir jetzt hinausschauen, steht eine andere Realität, viel größer noch. Es ist die unbeschreibliche Finsternis, die auf diese Welt zukommt. Es ist eine Täuschung, wenn wir denken, so wie es jetzt ist, so geht es immer weiter. Schaut, wie herrlich. Jede Frühling wird noch schöner. Schwere Täuschung. Nicht nur für die Weltmenschen. Auch für dich und für mich lassen wir uns schnell täuschen davon. Es geht immer weiter, so wie es jetzt ist. Ich kann dieses und jenes tun, hat nicht sofort Konsequenzen. Ist eine Täuschung. Wir kommen heute zu einem weiteren Abschnitt aus der Predigt des Herrn Jesus an seine Jünger. Diese ernsthafte Predigt. Nicht nur an seine Jünger, damit an uns heute. Und es ist ein überaus wichtiger Abschnitt, aber auch ein ernsthafter Abschnitt. Und manchmal denke ich, Herr, wie soll das gehen? Schon wieder so ernsthafte Worte. Aber dann realisiere ich, wie gut es ist, dass wir es jetzt noch hören können. Und nicht nur hören, sondern jetzt noch gehorchen können. Es gibt ein zu spät. Es gibt ein zu spät. Darum ist die Ernsthaftigkeit so berechtigt. Denn sie führt zum Leben. Sie führt zum Leben. Wenn wir ihn ernst nehmen, wenn wir hören, was der Geist des Herrn Jesus der Gemeinde sagt. Ich möchte den Abschnitt lesen. Oder vielleicht, Manuel, darf ich dich bitten, dass du hier nach vorne kommst und den Abschnitt Lukas 6, 37 bis 49 liest. Wir kommen nie durch diesen Abschnitt heute, es ist unmöglich. Aber es ist wichtig, dass wir ihn ganz lesen, weil wir verstehen schon den ersten Vers falsch, wenn wir ihn nicht eingebettet in seinem Kontext hören.
Und richtet nicht, so werdet ihr nicht gerichtet. Verurteilt nicht, so werdet ihr nicht verurteilt. Sprecht los, so werdet ihr losgesprochen werden. Gebt, so wird euch gegeben werden. Ein gutes, vollgedrücktes und gerütteltes und überflüssiges Maß wird man in euren Schoß schütten. Denn mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumesst, wird euch wieder zugemessen werden. Er sagte ihnen aber ein Gleichnis. Kann auch ein Blinder einen Blinden führen? Werden nicht beide in die Grube fallen? Der Jünger ist nicht über seinem Meister. Jeder aber, der vollendet ist, wird so sein wie sein Meister. Was siehst du aber den Splitter im Auge deines Bruders und den Balken in deinem eigenen Auge bemerkst du nicht? Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, Bruder, halt, ich will den Splitter herausziehen, der in deinem Auge ist, während du noch den Balken in deinem Auge nicht siehst? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, und dann wirst du klar sehen, um den Splitter herauszuziehen, der im Auge deines Bruders ist. Denn es gibt keinen guten Baum, der schlechte Frucht bringt, noch einen schlechten Baum, der gute Frucht bringt. Denn jeder Baum wird an seiner Frucht erkannt. Denn von Dornen sammelt man keine Feigen, und vom Dornbusch liest man keine Trauben. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor, und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz seines Herzens das Böse hervor. Denn wovon sein Herz voll ist, davon redet sein Mund. Was nennt ihr mich aber Herr, Herr, und tut nicht, was ich sage? Jeder, der zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut, ich will euch zeigen, wem er gleich ist. Er ist einem Menschen gleich, der ein Haus baute und dazu tief grub und den Grund auf den Felsen legte. Als nun eine Überschwemmung entstand, da brandete der Strom gegen dieses Haus und er konnte es nicht erschüttern, weil es auf dem Felsen gegründet war. Wer aber hört und nicht tut, der ist einem Menschen gleich, der ein Haus auf dem Erdreich baute, ohne den Grund zu legen. Und der Strom brandete gegen dasselbe, und er stürzte sofort ein. Und der Zusammenbruch dieses Hauses war gewaltig.
Eine der wichtigsten Regeln beim Auslegen der Bibel, wir kennen sie hoffentlich mittlerweile gut, das ist die Tatsache, dass jeder Vers, jeder Abschnitt im Kontext des Ganzen steht. Oder jeder Vers ist ein Teil des ganzen Wortes Gottes. Wir wissen, wie treffend Paulus, der noch nie eine Bibel gesehen hatte, in seinem ganzen Leben nie die Bibel sah, die wir sehen. Wir wissen, wie dieser Paulus unter dem Einfluss des Heiligen Geistes dieses Werk, diese Bibel genannt hat. Wie nämlich? Das Vollkommene. Und schon dieser Ausdruck alleine führt uns zu dieser Regel. Es gibt keinen einzelnen Vers, den wir einfach herausnehmen können. Er ist Teil eines Vollkommenen, eines Ganzen, eines Vollendeten. Und wenn man auch nur ein klitzekleines Stückchen herausschneidet, wäre es nicht mehr vollkommen. Oder ein klitzekleines Stückchen dazufügt, wäre es nicht mehr dieses Vollkommene. Und Gottes Wort ist in jeder Beziehung vollkommen, zuverlässig, fehlerlos. Es wird sich zum Beispiel in keinem einzigen Thema, in keinem einzigen Punkt selber widersprechen. Aber darum ist das so wichtig. Es muss jede Aussage im Gesamtzusammenhang verstanden werden. Und gerade diese einzelnen Aussagen hier, der sogenannten Bergpredigt, der Abschnitt entspricht ja ganz klar auch dem Abschnitt in Matthäus 7, der eigentlichen Bergpredigt. Diese einzelnen Aussagen wurden und werden immer noch massiv missbraucht und verdreht. Warum? Weil jeglicher Kontext weggelassen wird. Denken wir an die Seligpreisungen da ab Vers 20 im Kapitel 6. Glückselig ihr Armen. Glückselig, die ihr jetzt hungert, die ihr jetzt weint. Fundamente sind das eines völlig falschen Evangeliums, des sogenannten sozialen Evangeliums. Und kaum eine andere biblische Aussage, eben die so völlig herausgeschnitten wurde aus dem Kontext, kaum eine andere solche biblische Aussage hat eine derart starke Zerstörung der biblischen Gemeinden bewirkt, hat zu einer solch grenzenlosen Verführung und zum Abfall der Christenheit, der freikirchlichen, evangelikalen Christenheit geführt. Und diese Aussage, sie ist das Herzstück, sie ist die zentrale Lehre des Neo-Evangelikalismus, des modernen Evangelikalismus oder der evangelikalen Theologie. Welches ist diese Aussage?
Sie steht in Vers 37, richtet nicht.
Sehr zutreffend. Und du hast genau richtig nur die zwei Wörter gesagt. Nur diese zwei Wörter. Und Matthäus 7,1 auch. Richtet nicht. Matthäus 7,1 sagt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Und hier eben, und richtet nicht, so werdet ihr nicht gerichtet. Verurteilt nicht, so werdet ihr nicht verurteilt. Wisst ihr, diese Bibel, dieses Vollkommene, hat in diesen letzten 2000 Jahren viele Feinde gekannt. Viele Feinde gekannt. Von Beginn weg denken wir an die Entwicklung der katholischen Kirche, an die Unterdrückung dieses Wortes, aber auch an den, an die Stufenbildung, dass die höher gestellten Menschen, die niedrigen Menschen, die nicht lesen durften, lesen konnten, Möglichkeiten hatten dazu und so weiter. Aber dann auch in unserer Zeit die politischen Systeme, die mit aller Kraft die Bibel ausrotten wollten. Wer ist der größte Feind der Bibel heute? Wer ist der allergrößte Feind der Bibel heute? Die evangelikale Christenheit. Und lassen wir uns nicht täuschen, gerade jetzt in dieser Zeit, mit einem schönen Lippenbekenntnis zur Reformation und ihrem Schlagwort Sola Scriptura, nur die Schrift. Lassen wir uns nicht täuschen. Diese heutige Christenheit, ich rede nicht von der Namenschristenheit, von irgendwelchen orthodoxen Kirchen weit weg. Ich rede von der evangelikalen, freikirchlichen Christenheit. Diese Christenheit hat eine große Vorliebe mit Bibelsprüchen, aber solchen ohne jeglichen Zusammenhang, die großen Lügen zu zementieren, die den rasanten Abfall vom biblischen Glauben bewirken konnten in diesen letzten 40 Jahren. Und der moderne, freikirchliche Christ heute ist beeindruckt von der Wahrheit, Einfachheit und Wichtigkeit dieser Lügen. Beeindruckt und eingeschüchtert, total eingeschüchtert auch. Richte nicht! Es ist eine dieser großen Lügen. Die Bibel verbietet das Richten und Urteilen. Es ist dies ein klassisches Totschlagargument gegen alle, die der Bibel gehorchen und den schmalen Weg der Jesus-Nachfolge gehen wollen. In Absonderung von der Weltförmigkeit, von Vermischung und Sünde. Gegen solche, die falsche Lehre, Verführung und Verrat am Wort Gottes aufdecken, benennen und verurteilen. Wenig anderes ist derart wichtig, liebe Geschwister, im biblischen Glaubensleben, wie das Beurteilen, das Richten, nämlich Stellung beziehen, das Urteilen, wie ein biblisches Unterscheidungsvermögen über das, was richtig und glaubensstärkend ist oder eben was falsch und geistlich gefährlich ist. So gut wie in jedem Abschnitt im Neuen Testament werden wir durch eine Lehre aufgefordert, unser eigenes Verhalten und unser Umfeld zu beurteilen, eine Entscheidung dann zu treffen und das biblisch Richtige zu wählen, beziehungsweise das Böse zu verurteilen. Viele Male ruft dass dieses Neue Testament uns dazu auf, am ganzen Wort Gottes festzuhalten, in der Liebe zum Herrn Jesus und zu seinen Geboten zu bleiben, die gesunde Lehre zu bewahren und für das überlieferte Glaubensgut, in der Bibel überlieferte Glaubensgut zu kämpfen. Zu kämpfen. Und all das braucht Bereitschaft, Dinge zu beurteilen, Dinge zu richten, Urteils- und Unterscheidungsvermögen und dann auch die Bereitschaft, kompromisslos das Richtige zu wählen. Und ausgerechnet heute, in dieser unserer Zeit, Endzeit, wo totale Weltförmigkeit und Gesetzlosigkeit in den freikirchlichen Christenheit herrscht, ausgerechnet heute, ist dieses eine Dogma des Neoevangelikalismus so felsenfest verankert. Richte nicht. Es gibt noch andere, so große, große Dogmas dieser Christenheit. Was zum Beispiel, vielleicht kommt jemandem etwas in den Sinn, was ähnlich groß, fest verankert ist.
Einheit.
Ja?
Einheit.
Genau. Liebe und Einheit sind wichtiger als biblische Lehre. Oder ein anderes, felsenfestes Dogma. Und es könnte nicht falscher sein. Gottes Liebe und Gnade sind bedingungslos. Könnte nicht falscher sein. Oder ein weiteres. Nicht Absonderung ist wirklich biblisch, sondern Dialog mit denen, von denen unsere Vorgänger und Märtyrer sich abgesondert haben. Das war falsch. Dialog. Und ich möchte noch ein weiteres solches Dogma erwähnen, weil es so zerstörerisch war für die Gemeinden wie kaum etwas anderes. Dieses Dogma heißt, viel wichtiger als verbindliches Glied einer örtlichen Gemeinde zu sein, ist es, Glied am weltweiten Leib Jesu zu sein. Ich lese Vers 37. Und richtet nicht, so werdet ihr nicht gerichtet. Verurteilt nicht, so werdet ihr nicht verurteilt. Sprecht los, besser übersetzt, gebt los, so werdet ihr losgegeben werden. Ja, widerspricht sich das Wort Gottes also doch? Nein, nein. Warum? Es gibt verschiedene Arten von Richten und Urteilen. Und wer diese Wahrheit weglässt, der lässt die ganze Schrift weg. Auf Schritt und Tritt müssen wir, sollen wir richten. Und zwar nach der Richtschnur von was? Von Gottes Wort. Sollen wir urteilen, sogar verurteilen. Zum Beispiel die Sünde. Und das zuerst in unserem eigenen Leben. Und sollen wir urteilen, so wie der Herr Jesus und sein Wort urteilen? Aber es gibt ganz klar ein total falsches, schlimmes, sündiges Richten, Urteilen. Und das ist hier gemeint. Und in Matthäus 7,1. Und auch zum Beispiel in 1. Korinther 4, 3 bis 5. Und auch zum Beispiel in Jakobus 4, 11 bis 12. Auf gar keinen Fall verurteilt der Herr Jesus hier jegliches Richten und Urteilen. Genauso wenig, wie er hier im gleichen Kapitel, zum Beispiel in Vers 21, alle Armen und Hungernden und Weinenden dieser Welt einfach selig spricht. Genauso wenig. Der Kontext zeigt es, welches Richten und Verurteilen vom Herrn Jesus angesprochen wird. Der Kontext. Und hier in den Evangelien, im Lukas- und im Matthäus-Evangelium, geht es um diese schlimme Form des heuchlerischen Richtens. Wer so richtet, wird sofort vom Herrn Jesus selber gerichtet. Das heißt, schuldig gesprochen. Beurteilt, als schuldig beurteilt. Hier zum Beispiel im Vers 42. Was ist das Urteil des Herrn? Über den, der es so richtet. Vers 42. Wie heißt der Schuldspruch?
Heuchler.
Du Heuchler. Hier, schwarz auf weiß. Steht im Zusammenhang mit unserem Text. Ich lese Verse 41 und 42 nochmals. Was siehst du aber den Splitter im Auge deines Bruders und den Balken in deinem eigenen Auge bemerkst du nicht? Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, Bruder, halt! Ich will den Splitter herausziehen, der in deinem Auge ist, während du doch den Balken in deinem Auge nicht siehst. Du Heuchler! Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter herauszuziehen, der im Auge deines Bruders ist. Wisst ihr, das Verhalten, das der Herr Jesus hier skizziert, ist tief verankert in der sündigen Natur unseres Fleisches. Unausrottbar tief verankert. Genau das. Nämlich Dinge im Leben eines anderen anzuprangern, die ich in meinem eigenen Leben zulasse. Wenn auch vielleicht in etwas anderen Schattierungen. Und hier spricht der Herr Jesus ganz ernsthaft zu mir und zu dir. Und sollten wir wirklich unser Leben genau prüfen, unser Verhalten, unseren Umgang mit unseren Nächsten, meiner Ehefrau, Ehemann, den Kindern, mit den Geschwistern in der Gemeinde. Man könnte jetzt Tausende von solchen Beispielen aufzählen. Den Nächsten kritisieren, dass er oder sie nicht wirklich nach dem Willen Gottes lebt oder strebt. Und selber bin ich darin auch sehr oberflächlich. Die Gemeinde nicht zu versäumen, zu vernachlässigen. Und selber bin ich auch nur mit geteiltem Herzen dabei. Sich zu ärgern oder entsetzen, wenn Kinder sich mit schädlichen Dingen beschäftigen oder sie konsumieren und selber es heimlich auch tun. Andere Eltern in Bezug auf ihre Kinder beurteilen und dabei das Versagen in der Erziehung der eigenen Kinder großzügig vergessen. Und so weiter, und so weiter, und so weiter, und so weiter. Über solches Urteilen und Richten sollten wir aufrichtig Buße tun. Wir alle haben den Hang dazu, in unserem Fleisch unausrottbar verwurzelt. Und es ist etwas sehr Schlimmes und Verwerfliches vor Gott. Wir werden nicht wirklich brauchbar sein für ihn, wenn wir solches Verhalten nicht von ihm aufdecken lassen, uns von ihm zerbrechen lassen in unserer Selbstgerechtigkeit, in unserem eigenwilligen Eifer, andere zu korrigieren. Tönt das nicht selbstlos und vorbildlich, was wir hier gelesen haben? Vers 42. Sogar liebevoll und dienend. Bruder, Schwester, halt! Ich will den Splitter herausziehen, der in deinem Auge ist. Wisst ihr, ein Splitter im Auge. Ich weiß nicht, ob wir alle das schon gehabt haben. Ein Splitter im Auge ist total schmerzhaft und störend. Du hältst sofort inne, was immer auch du tust. Und es ist eine Tatsache, dass die meisten Menschen sofort bemerken, wenn auch ihr Gegenüber etwas im Auge hat. Das kannst du nicht verheimlichen. Aber mit dem Balken im eigenen Auge haben sie sich hemmungslos arrangiert. Sie sind einfach blind auf mindestens einem Auge. Aber sie haben dafür viele Erklärungen, Entschuldigungen und Rechtfertigungen. Das Auge ist eines der empfindlichsten Organe am Körper. Ein diffiziles Organ. Und ein Splitter darin bewirkt, dass der ganze Körper massiv leidet. Der arme Mensch mit dem Splitter, er leidet jede Sekunde. Und zu jedem Moment nimmt er diesen Splitter wahr. Er kann es nicht unterdrücken. Er leidet darunter. Und so schnell wie möglich möchte er oder sie den Splitter loswerden. Wenn er nur wüsste, wie. Denn Es ist sehr gefährlich, sich von irgendjemandem und irgendwie den Splitter entfernen zu lassen. Der Augapfel kann perforiert werden und das Auge kann erblinden. Nie und nimmer würden wir uns von einem Blinden oder einem Halbblinden einen eingegrabenen Splitter aus dem Auge entfernen lassen, oder? Und da kann der Helfer, in Anführungszeichen, noch so lange rufen und eifrig verkünden, so und so hat er einen Splitter im Auge. Er sieht nicht mehr richtig. Seht, wie der arme Mensch leidet. Ich muss ihm helfen. Ich kann ihm helfen. Grundsätzlich ist das, was er oder sie da ruft, völlig richtig. Völlig richtig. Wir sollen alles daran setzen, dem armen Menschen, vielleicht einem Geschwister, zu helfen, seinen Splitter zu entfernen aus dem Auge. Aber erst, wenn wir den Balken im eigenen Auge endlich wahrhaben wollen, endlich bemerken, Vers 41, in deinem eigenen Auge den Balken bemerkst du nicht. Wenn wir endlich die Tatsache des Balkens in unserem Auge nicht mehr verdrängen und wenn wir ihn endlich entfernt haben wollen, wissend, dass dies den Zerbruch unseres eigenen Willens zur Folge haben wird. Wisst ihr, vieles kann Balken im Auge unseres geistlichen Lebens sein. Aber mit Sicherheit beinhaltet dieser Balken immer folgende Punkte. Eigenwilligkeit und damit Stolz. Ist übrigens der Zwilling der Minderwertigkeit. Eigene Kraft und Eifer. Ich weiß ganz genau, was richtig ist. Sei es für mich selber oder für die anderen. Jede andere Meinung über mich ist vom Feind, vom Bösen. Ich verbiete jedem aufs Höchste, den Balken in meinem Auge anzuprangern und das Gute an diesem Balken anzuzweifeln. Dir, sagt der Herr Jesus hier, richte besser nicht, so wirst du auch nicht gerichtet. Es ist besser, dass du in deinem Zustand nicht verurteilst, so wirst auch du nicht verurteilt. Kann auch ein Blinder einen Blinden führen? Und weiter sagt er uns, der Herr Jesus hier, setze alles daran, dass du klar siehst, wenn du deinem Bruder, deiner Schwester den quälenden Splitter aus dem Auge entfernen willst. Ich lese noch den Teil C noch einmal vom Vers 37. Sprecht los, so werdet ihr losgesprochen werden. Oder eben, gebt los. Apolluo heißt loslösen im Griechischen. Gebt los, so werdet ihr losgegeben werden. Freigeben heißt es auch. Luther hat übersetzt, vergeben. Vergebt, so wird auch euch vergeben. Lasst uns noch kurz darüber nachdenken. Geht es denn hier um die Vergebung, die zu unserer Errettung führt? Meint der Herr Jesus das? Wir müssen immer im Kontext des vollkommenen Wortes Gottes auslegen und verstehen. Nein, es kann nicht sein. Was sagt das Neue Testament in seinem ganzen Kontext, wie man gerettet wird? Indem man allen, die an einem schuldig geworden sind, vergeben hat, dann wird man gerettet und bekommt auch Vergebung. Nein. Sondern, wie werden wir gerettet? Aus Gnade sind wir errettet. Durch den Glauben. Nicht aus uns selber. Die Errettung ist Gabe Gottes. Wo steht das? In welchem Kapitel der Bibel? Denn aus Gnade seid ihr rettet, durch den Glauben. Und das nicht aus euch selber. Die Gabe Gottes ist es. Einer der wichtigsten Verse der Bibel. In welchem Bibelbuch steht das? Im Epheserbrief 2. Genau, danke. Aber die Tatsache ist, wenn wir in unserem Leben als Gläubige andere gebunden halten, sie nicht freigeben wegen einer Schuld uns gegenüber, wenn wir nicht vergeben, so werden wir dies schmerzlich zu spüren bekommen. Und die Quittung dafür erhalten. Nicht erst vor dem Richterstuhl Christi. Spätestens dort. Aber schon auch hier in diesem Leben werden wir in gewissem Sinn gebunden sein. Für den Herrn nicht wirklich wirken können und die Frucht bringen für ihn, die wir als Freigegebene bringen könnten. Das sind dramatische Konsequenzen. Wenn wir nicht freigeben, diejenigen, die an uns schuldig geworden sind. Dramatische Konsequenzen. Prüfen wir unsere Haltung und Einstellung gegen andere Menschen, Geschwister vor allem. Wenn wir sagen, ich weiß genau, wie der andere ist. Er oder sie wird sich nie ändern. Es wird höchstens noch schlimmer. Dann ist das ein Ausdruck, schlussendlich, unseres Unvergebens. Wir halten den Nächsten gebunden fest in unserer Meinung und Enttäuschung über ihn oder sie. anstatt dass wir mit Liebe, mit Zuversicht und Glauben für sie oder ihn beten. Herr, du kannst ihn verändern. Gib ihm oder ihr die Gnade und Kraft, sich verändern zu lassen, sich zerbrechen zu lassen. Und ändere du mich, mich nach deinem Wohlgefallen. Ich habe noch so viel Eigenwillen an mir. Zerbrich du meinen Stolz, meine eigene Kraft. Im nächsten Teil, das wird dann erst in 3 Wochen sein, nächsten Sonntag, möchten wir uns mit einem der wichtigsten Themen in der Bibel überhaupt beschäftigen. Und übernächsten Sonntag freuen wir uns auf das Wort von Eve, beten wir auch für ihn. Und dann in 3 Wochen wollen wir hier weiterfahren. Wir sind noch nicht fertig mit dem Thema Urteilen, Beurteilen, Richten. Wir müssen das noch in der Gesamtschau des Neuen Testamentes anschauen und werden sehen, wie es eines der wichtigsten Gebote des Neuen Testamentes ist, biblisch zu urteilen, zu richten und sogar zu verurteilen. Eines der wichtigsten Gebote im Neuen Testament. Aber ich bitte euch und bitte es auch für mich selber, dass wir das, was wir jetzt vom Herrn Jesus gehört haben, hier aus seinem Wort, nicht einfach weglegen. Dass wir uns selber prüfen im göttlichen Licht seines Wortes. Wie steht es um die Gesundheit meiner Augen, meiner geistlichen Augen? Balken oder Splitter? Wie stehe ich da, wenn der Herr Jesus mich beurteilt in Bezug auf Heuchler oder Nichtheuchler? Und habe ich meine Nächsten losgelassen, freigegeben? Oder halte ich sie gebunden, weil ich ihnen immer noch ihre Schuld an mir vorhalte? Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, du treuer und herrlicher Gott und Heiland. Was für ein Anblick muss es gewesen sein, als du auf diesem Füllen des Esels saßt und geritten kamest auf den Palmzweigen. O Herr, aber es war nur so ein schwaches Abbild dafür, was schon sehr, sehr bald sein wird. Der König aller Könige, ihn dürfen wir sehen mit unseren Augen und erfahren, wie vollkommen sein Wort war, auf einen Moment wissen, wie vollkommen recht dieser König in allem gehabt hat. Wie vollkommen richtig jedes seiner Worte war, all sein Handeln, sein Führen, sein Leiten der Umstände in unserem Leben. Wie werden wir staunen, Herr, im Moment, wo du erscheinst. Herr, wir freuen uns von Herzen auf diesen Tag. Er ist unvergleichlich, auch mit dem schönsten Frühlingstag. Unvergleichlich, wenn wir in die Wolken dir entgegengerückt werden. Oder wenn wir jenseits des Todesgrabens dich erblicken dürfen. Herr, wir danken dir, dass das die Realität ist, dass das das Wissen ist, auf das wir warten, unsere glückselige Hoffnung. Und Herr, wir danken dir für dein Ermahnen, für dein, dass du uns ergreifst und ermahnst mit deiner liebenden, vollkommenen Art, aber mit aller Ernsthaftigkeit. Herr, hilf doch, dass wir es zulassen, jeder Einzelne, jedes Einzelne ganz persönlich, und uns ermahnen, durchschütteln lassen von dir, Herr. Danke für deine Hilfe, für deine Kraft. Danke, dass du alles Nichtsnutzige zerbrechen und auflösen kannst in unserem Leben, Herr, und Gnade gibst, dass dein Wesen wächst und sichtbar wird, damit wir auch den Geschwistern dienen, die leiden, vielleicht an einem schrecklich schmerzhaften Splitter. O Herr, hilf du!